Herzlich willkommen zu Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ihr hört wieder meine Stimme. Das liegt daran, dass Paulina leider heute in der DDA-Jury ist und deswegen nicht am Start sein kann. Aber ich spreche mit Dan, der ordentlich Power mitbringt. Und wir reiten einmal durch Unhinged Marketing, schauen, was das ist, gucken uns ein paar geile Cases an. Dann reden wir über Storytelling, wie Brands das gut auf Social machen können. Und am Ende haut Dan noch ein paar krasse TikTok-Hacks raus. Von daher viel Spaß. Welcome, 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 Dan.
Ich habe mich gefragt, wann werde ich hier eingeladen?
Echt?
Ja, ganz, jetzt mal ohne Witz, ich übernehme sofort hier Ruder.
Geil.
Ich habe normalerweise das Gefühl, dass ich immer der erste Gast in solchen Sachen bin und das nicht, weil ich so relevant bin oder so ein toller erster Gast, sondern weil die Leute wissen, der Junge hat Zeit und wenn wir verkacken, dann hat er die Geduld, es nochmal und nochmal und nochmal zu machen. Und deshalb laden mich Leute eigentlich immer in solche Geschichten, sei es ein TikTok-Livestream, ein Podcast mit Video oder ein Audio-Event auf LinkedIn. Deshalb laden die Leute einen Dan ein, nicht des Inhalts wegen, sondern der Geduld halber und weil er halt sonst nichts zu tun hat. Und endlich, ich weiß nicht, welche Folge das jetzt ist, aber endlich hat es funktioniert und ich bin da. Testet ihr heute was Neues oder warum darf ich
sein? Es kommen ganz viele Überraschungen noch, auf jeden Fall.
Ich bin gespannt.
Bist du quasi der Testballon der deutschen Marketing-Szene, kann man ja das so sagen?
Ich habe oft das Gefühl, aber ich feiere das auch, ehrlich gesagt. Ich bin immer, Mann, das hat ja Vor- und Nachteile, Pascal. Also ich weiß nicht, ich stelle mich auch gleich nochmal vor für die Leute, die mich nicht
kennen. Ich glaube, das wäre gut, ja.
Aber es hat ja Vor- und Nachteile, wenn du der Erste bist. Der Vorteil ist, du kannst immer sagen, ich war damals dort, wenn aus der Person was Großes wird. Kannst du immer sagen, ich war der erste Gast. Das Problem ist aber, du bist dann auch immer da, bevor die Person oder dieses Medium oder dieses Content Piece groß geworden ist. Das heißt, ich krieg nie die Klicks. Ich bin immer da, wenn die Leute noch so, ja, wir haben 3 Zuhörerinnen und 4 Klicks und da bin ich dann da. Und ich kann später immer nur sagen, ja, ich war der Erste. War es gut? Nö, alles verschissen bei der Aufnahme und Klicks haben wir auch nicht gemacht. Aber ja, ich war der Erste.
Ich war da.
Ja. Ich werde aber nie zweimal eingeladen, das habe ich auch schon gelernt.
Das können wir auf jeden Fall ändern. Mhm. Kommt drauf an, wie gut es hier klickt denn. Und das ist, glaube ich, einfach das Leid der Pionierarbeit, der Frontrunner.
Das stimmt.
Ja. Erzähl mal, was machst du?
Ich habe ja gesehen, du warst auf meinem LinkedIn-Profil. Ich stalke ja, wer mich stalkt. Ich bin ja so ein
Hast du LinkedIn Premium oder kann man das immer sehen?
Hey, also dazu vielleicht eine kleine Geschichte. Ich habe ein LinkedIn Premium Essentials. Kennst du das? Ich bin der Dude, der 2019 noch auf Easy sich einen Premium-Account gesnackt hat für, ich glaube, $90 im Jahr.
Was?
Und das hört nicht auf.
Was?
Ja, genau. Und ich dachte jetzt schon letztens, dass sie meinten so, hey, deine Kreditkarte, du musst dein LinkedIn Premium Essentials, du kannst das nicht mehr buchen, dieses Paket. Du musst den erneuern, deine Kreditkarte stimmt nicht mehr, blablabla. Ich denke mir so, ey, was macht ihr für Moves hier? Ihr tut so, als wäre meine Kreditkarte nicht mehr gültig oder irgendwas, um mich rauszuhauen aus diesem Premium Essentials. Aber war nicht der Fall. Ich konnte dann also alles aktualisieren und ich bin immer noch Premium Essentials, habe also alle Funktionen wie ein Premium-Account. Aber jetzt habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich was nicht habe. Und zwar dieses Ding, wo du jetzt in deiner Biografie oder auf deinem Profil nochmal einen anderen Link reinmachen kannst zu irgendwas, der dann auch angezeigt wird, wenn du irgendwo mitkommentierst.
Mm.
Keine Ahnung, wie der Fachbegriff dafür ist. Geil, wenn man es nicht weiß, obwohl man LinkedIn-Schulungen gibt. Werbung an der Stelle, so macht man das. Und das ist das erste Mal, dass ich eine Funktion nicht habe. Und ja, ich kann sehen, also ich weiß nicht, wie es bei den Normalos ist, die nicht dafür bezahlen, so kann ich dir nicht sagen. Aber bei mir, ich kann sehen, wer auf meinem Profil war und ich schaue da gerne drauf. Und wenn du mich stalkst, I stalk you back.
Aber was heißt das, I stalk you back? Was machst du dann?
Ich gucke, wer da drauf ist und dann gucke ich auch bei dir. Du nimmst
das klingt fast schon wie eine Drohung.
Ja. Nee, und dann dachte ich mir so, um dir vielleicht den Bogen zu schlagen, der macht sich sicherlich schlau, was er in der Anmoderation sagen soll. Aber ich habe ja auch den Move erkannt, was ja auch super smart ist, zu sagen, hey, pass mal auf, stell dich doch mal selber vor, weil ich kann es mir auch einfach gar nicht merken. Und deshalb jetzt meine Vorstellung.
Also ich find's krass. Ich weiß ja, was du machst, aber ich find's extrem gespannt, wie du dich vorstellst, wie du das unter einen Hut bekommst.
Schaffe ich nicht.
Ja, okay.
Das ist ja das große Problem. Also ich mache ja total viele Dinge. Bei dir hinter der Kamera alles gut, Ruben? Straight up, Ruben hinter der Cam. Schreib mal eine 1 in den Chat für Ruben, wenn es irgendwo einen Chat gibt. Ich bin Dan, komme eigentlich aus einem kleinen Dorf in Bayern, bin, glaube ich, vor 14 Jahren.
Ich dachte, du wärst Berliner.
Nein.
Ah, zugezogen. Na.
Ja, natürlich. Aha. Ich muss aber dazu sagen, bei mir im Team ist Mariam und Mariam ist eine echte Berlinerin. Also die ist hier geboren und das ist was ganz Seltsames. Ach, Digga, ich habe Anekdoten. Ich bin auf jeden Fall hierher gezogen, bin dann zum Radio gegangen. Ich habe eigentlich Politik studiert, niemals fertig, so wie Ruben hinter der Kamera, dualer Student, seit 17 Jahren, Zeit Ruben, bald kommst du bei mir. Ich bin 31. Semester Politikwissenschaften, FU Berlin.
Immer noch?
Ja, immer noch. Wirklich, kann dir meinen Studentenausweis zeigen danach.
Hilfe.
Wirklich. Zum Glück sind da keine Bilder drauf, sonst wird es irgendwann auffallen. Digga, was ist das für ein Bild? So siehst du gar nicht mehr aus. Schlimme ist, man wird älter, man merkt es aber gar nicht. Ich denke immer noch, ich sehe aus wie vor 10 Jahren. Tue ich nicht. Leute sagen immer so, Digga, du siehst gar nicht mehr so aus.
Das sind die Instagram-Filter, Dan.
Ja, nee, Alter. Ich habe auf meinem Buch ein Bild, das sehe ich ganz anders aus. So, ich habe das gar nicht gemerkt. Für mich so, ja, ich sehe immer noch so aus. Nee, Digga, auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall bin ich dann nach Berlin gekommen. Also ich bin zugezogener. Und habe angefangen zu studieren, bin dann beim Radio gelandet. War bei Radio Jam FM, habe da moderiert und war Redaktionsleiter. Und da vielleicht noch mal eine kleine Geschichte. Der Boy hat Geschichten en masse. Man merkt, ich bin alt. Ich rede immer über die Vergangenheit und wenig über die Zukunft. Don't do that. Und dann wollte ich eigentlich mal eine Kampagne machen bei dem Sender, dass wir 100% Berlin sind. Weil damals zu meiner Zeit, als ich dort war, war wirklich jede Person, die moderiert hat, gebürtig Berliner.
Wow.
Oder Berlinerin. Und das ist, glaube ich, was ganz Besonderes gewesen. Haben wir nie durchgezogen. Das sind so wie viele Ideen, die man so hat, nie durchgezogen.
Können wir als Kampagne vorschlagen?
Ich wollte auch den adligsten Sender der Welt machen und allen so Adelstitel kaufen. Also ich fände das auch als Agentur super. Kauf allen diese Lord of the Sea-Titel für einen Zehner, wo du so ein Stück Land in Irland bekommst, so zwei Quadratzentimeter, damit du auch einen echten Anspruch hast als Lord und Lordine. Hab dann Radio gemacht und seit circa 8 Jahren bin ich selbstständig im Social-Media-Bereich als Berater unterwegs.
Mhm.
Für große Kunden lies es nach, also meistens riesige Konzerne. Und falls jetzt die Frage kommt, was, du bist verantwortlich dafür, dass Red Bull so cooles Social-Media macht, bedingt. Weil nicht wirklich. Die haben das schon vorher gut gemacht. Ich darf nur ab und zu mal kommen und dann über Sachen drüber gucken und ein bisschen abrampen.
Also du supportest Red Bull zum Beispiel? Wer ist da noch so am Start?
Ich habe für Red Bull gearbeitet. Google, KPMG, PwC, Gerold Steiner, ADAC, Bundespolizei, Bundesrepublik. Alle. Also wirklich alle. Gefühlt. Also in meinem Kosmos. Man sieht ja nur seine Welt und in meiner Welt waren es, glaube ich, alle. Nur für euch habe ich noch nie was gemacht. Ich habe auch viele Agenturen beraten.
Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, woher kennen wir uns? Weil ich kenne dich, glaube ich, wirklich von Instagram. Weil du hast ja auch einen relativ großen Creatorin-Account und machst teils sehr viel Wissen, oder nicht?
Damit habe ich angefangen.
Ja.
Also ich habe ja irgendwann dann vor 8 Jahren so angefangen, okay, beim Radio Social Media gemacht. Dann, okay, jetzt selbstständig, was soll ich tun? Und habe dann Tutorials zu Instagram gemacht.
Ja, genau.
Auf YouTube. Ja. Das war eigentlich so meine Plattform. Der Grund daran lag, und das kann man heutzutage für sich selbst auch nochmal, holt euch selbst raus, was ihr wollt. Damals haben alle noch so Blogs geschrieben. Also jede Expertin oder jeder Experte hat halt einen Blog gemacht. Also so wirklich so Text und so SEO-optimiert und so. Mache ich nicht. Kann ich nicht. Und da habe ich mir gedacht, okay, wie kann ich, also ich wusste schon immer, wenn mich irgendjemand buchen soll, müssen die Leute wissen, dass es mich gibt. Ich muss ja im Entscheidungsprozess da sein. Also brauche ich Sichtbarkeit. Und dann dachte ich mir so, okay, ich nehme das Thema jetzt, was ich besprechen möchte und wie schaffe ich Sichtbarkeit, wenn ich nicht schreiben kann? Ja, durch Videos, weil ich schon vorher tausende von Videos gemacht habe. Es gibt unter anderem eine Scripted Reality Boyband Doku-Soap mit Benjamin Jaworski, dem Rookie und mir, wo wir so getan haben, als wären wir eine Boyband. 20 Folgen auf YouTube, ihr seht wirklich wilden Kram. Haben wir auch nie gelöscht, weil zu dem Zeitpunkt fand ich es cool und dass ich mich heute verändert habe, ist halt so. Ja, aber ich würde es nie löschen, weil es ist zwar schlecht, aber es ist irgendwie auch gut. Und habe dann angefangen, YouTube-Videos zu machen, weil ich mir dachte, okay, so kriege ich Sichtbarkeit, weil YouTube-Videos werden bei Google angezeigt, so bekomme ich Sichtbarkeit, plus die Konkurrenz ist dann nicht so groß, weil die anderen nicht vor die Kamera gehen, weil für die war das immer viel, viel mehr Arbeit. Für mich war das viel, viel weniger Arbeit. Und so habe ich mich eigentlich, weil das war eine andere Zeit, Pascal. Oh Gott, hör dir doch mal selbst zu, bist zu alt. Aber das ist heutzutage, das ist alles, es wiederholt sich alles. In dieser Zeit, heutzutage, Leute wie du und andere, die Agenturen haben, die einen Service anbieten, sind alle sichtbar. Ihr macht Content auf LinkedIn, mhm. auf TikTok, auf Instagram, auf was weiß ich was. Sogar Snapchat Spotlight sieht man Gesichter davon. Das war so nicht. Das war total easy. Ich habe einfach YouTube dominiert und wenn du nach irgendwas zum Thema Instagram gegoogelt hast, bist du an meinem Gesicht nicht vorbeigekommen. Ich glaube, ich habe das meistgesehene Instagram Stories Tutorial. Das hat wahrscheinlich mittlerweile so 700.000 Aufrufe auf Deutsch. Ich habe das, ich glaube, teilweise das größte TikTok-Tutorial gemacht. Mein erstes Video, Pascal, was ich 2016 rausgehauen habe. Da ist wieder dieses First-Mover-Ding. Hat noch keine Sau interessiert, aber ich habe es trotzdem gemacht. Musical.ly. Mein allererstes YouTube-Video auf meinem Kanal habe ich über Musical.ly gemacht. Ein Musical.ly-Tutorial. Und für die, die es nicht wissen, weil sie viel zu jung sind, so wie Ruben hinter der Kamera, der ist viel zu jung, um das zu wissen, aber viel zu alt, um zu studieren. Sorry, Ruben. Er kann sich nicht wehren. Das ist eigentlich
kommt
total
da nicht mehr, raus. Ruben
muss auf jeden Fall noch vor die Kamera stehen.
Ja, safe.
Habe ich über Musical.ly geredet und Musical.ly war ja damals schon so, war die Ursprungsform von TikTok, wie wir es jetzt kennen.
Ja.
So. Und so bin ich groß geworden. So haben wahrscheinlich auch die meisten Leute von mir irgendwie was mitbekommen. Und das hat sich dann weitergezogen. Ja. Und heutzutage macht es jeder so. Und
das war 2016, als YouTube noch so White Space war, ja?
Ja, ja, ja. 2016, also in dem Bereich. Es gab ja immer Leute, die es probiert haben. Mhm. Also die kennst du auch heute noch. Wirklich klasse Expertinnen, die das probiert haben. Die haben dann so 3 Folgen gemacht, 4 Folgen gemacht, 5 Folgen gemacht. Und irgendwann haben sie aufgehört. Ich habe jede Woche 2 Videos geballert. Jede Woche. Damals ein Kumpel 50 Euro pro Video gegeben. Das habe mehr über AdSense eingenommen damals, als ich bezahlt habe dafür. Aber nur geringfügig, ich habe dich nicht gelinkt. Wenn du das hörst, lieber Tobi, ich habe nicht viel mehr gemacht. Aber es war für mich, ich habe immer gedacht so, wie geil ist das denn? Ich bezahle etwas, bekomme das gleiche Geld wieder zurück und habe diesen Marketing-Effekt. Es war großartig.
Ja.
So, und dann halt Instagram gemacht und sonst wie was. Und auf Bühnen gegangen. Ich kann mich noch erinnern, erste Mal Bühne. All Facebook war damals noch riesengroß, 700 Leute. Ich einfach so einen Titel erfunden. Für alle, die auf Bühnen wollen, erfindet krasse Titel. Leute lieben Titel, die kaufen Titel ein und die Personen gehen dahin, weil der Titel stimmt. Die kennen ja den Inhalt deines Talks nicht. Und mein Titel war damals, es war, glaube ich, diese Trump-Zeit oder sowas, Make Social Great Again. Ich wusste noch gar nicht, was ich mache. Irgendwas erfunden, dachte mir aber, ey, dieser Titel, wenn die den nicht nehmen, verstehe ich die Welt nicht mehr. Haben sie genommen, Abschluss-Keynote, 700 Leute. Und seitdem läuft das Ganze. So, und jetzt schauen wir mal in die Zukunft vielleicht ein bisschen. So, das zu mir.
Ja, geil. Wow. Sehr krass. Sehr krass.
Sehr alt.
Sehr krass. Schön. Und jetzt finde ich spannend mit dem ganzen Wissen und der ganzen Erfahrung, meintest du eben, Unhinged Marketing. Wäre mal so ein Blick in die Zukunft.
Ja, also oder auch in dem, was jetzt so passiert. So, weil wir sind ja, wir machen ja so Agentur und Content und Internetzeugs. Und es ist natürlich auch wichtig, über Dinge zu reden, die gerade so rumwabern.
Ja.
Ich glaube, dieses Unhinged-Marketing-Ding, ich muss das selbst halt hardcore googeln. Ich glaube, wir machen das alle schon die ganze Zeit so aus uns heraus. Aber es ist schön, wenn es dann irgendwann ein Label bekommt, weil dann kannst du es nämlich suchen, auch bei TikTok. Und ich finde das super spannend. Ich habe bei Medium so einen Artikel dazu gelesen, über Unhinged-Marketing. Wenn du magst, schicke ich dir den auch zu. Dann kannst du den hier drunter
in den Shownotes.
Das einzig Coole an dem Podcast ist das Wort Shownotes. kannst du das gerne mal verlinken? Und da hat er einfach drüber geredet, für wen ist das was, für wen ist das nichts? Weil man sieht ja sehr, sehr häufig, also diese Sachen, vielleicht sollen wir es erstmal erklären.
Erklär mal, ja. Also der Begriff ist, glaube ich, also bei mir, ich habe ihn jetzt nicht gegoogelt, ich bin jetzt unvorbereitet hier in diesen Podcast reingekommen, um mich mal.
Ich habe ihn bei dir aber auch gehört,
genau,
schon sehr früh, als du Unhinged Storytelling oder sowas.
Ja, genau. Also ich würde sagen, auf meinem Radar ist er so seit 2 Jahren und vor allem damals krass durch Duolingo auf TikTok.
Ja.
Also das würde ich mit Unhinged verbinden, ne? Aber lass mal also auseinanderziehen.
Aber erzähl mal, was verbindest du dann damit? Also, oder wie würdest du es erklären?
Es ist crazy, weil ich wüsste jetzt gar nicht, was Unhinged die konkrete Übersetzung ist. Ne? Für mich ist das so.
Frag Duolingo.
Duolingo. Ja, das ist spannend. Also für mich ist Unhinged irgendwie dieses nicht verplant, verpeilt, chaotisch, unorchestriert. Also diese neue Art des Marketings, die sehr viel über unerwartetes Storytelling funktioniert, was eigentlich gegen die klassischen Konventionen bricht. Und dadurch aber so eine eigene Form, eine eigene Ästhetik von Unterhaltung ist. So, das wäre erstmal meine persönliche Erklärung, ne?
Ja.
Aber erzähl du mal.
Nö, so habe ich es auch verstanden. Also ich glaube, es kommt so von ein bisschen Chaos, Verwirrtheit, aber halt einfach vielleicht auch, dass es unerwartet kommt und in verschiedene Richtungen geht.
Ja. Was heißt unhinged, weißt du das?
Ja, ich glaube, also Ruben, du bist ja, ich weiß nicht, du studierst, was heißt das? Aber ich glaube, also wenn du es übersetzt, verwirrt,
okay,
Chaos
okay,
oder ja, sonst wie. Ja. So ist, verwirrt ist, glaube ich, ganz gut.
Okay.
Ist, glaube ich, auch nicht so positiv konnotiert eigentlich, das Wort, muss man vielleicht auch dazu sagen. Habe ich auch in diesem Artikel gelesen. Lest Artikel, übersetzt ihn ins Deutsche und tut so, als wäre es euer eigener Kram.
Auf LinkedIn posten.
Ja, ja, Digga, ich habe schon überlegt, so, aber ich würde auch immer dazu schreiben, woher ich es habe, weil wenn es dann auffällt, ist sonst
peinlich. Nee, Credits ist safe, also so wichtig geht wichtig. Nicht.
Und zu dem, dieses Unhinged-Ding ist eigentlich gar nicht, wenn man das mal so betrachtet, dieses, dass es in verschiedene Richtungen geht, ich verstehe immer nicht, warum man sowas erfinden muss. Es ist ja eigentlich so, wie die Welt läuft. Also so, sonst ist halt alles nur so ein gestelltes Ding. Also wenn du jetzt so eine normale Marketingstrategie hast, die nur eine Sache in ein Ziel verfolgt, in eine Richtung kommuniziert, auf eine Art und Weise kommuniziert, dann ist das schön in eine Richtung, aber das bildet halt gar nicht die Realität eigentlich ab. Und wahrscheinlich ist unhinged eigentlich eher viel realitätsnäher. Und mit Realität meine ich nicht, dass du eins zu eins das abbildest, was wirklich passiert, aber dass du halt die vielen Facetten, die es so gibt, auch zeigst.
Mhm.
Und in dem Artikel ging es eben darüber, dass es halt nicht für jede Marke was ist. Und wir sehen das ja sehr, sehr häufig bei so großen, etablierten Marken. Und also besonders, es gab einen guten Post dazu von Dario von ProSieben,
ja.
Wie die das so ein bisschen machen, Thema Threads und so. Du schaust dir das so an. Und man muss aber eine Sache dazu sagen, es funktioniert da halt auch so gut, weil es dieser Bruch ist mit dem, was man eigentlich erwartet von ProSieben. Wenn jetzt eine Marke, die keine Sau kennt, mit irgendwas bricht, die bricht mit gar nichts, weil du weißt nicht, mit was bricht sie. Sondern du denkst nur so, vielleicht, ja, das ist cool, was die machen, oder ist nicht cool, was die machen. Aber wenn du dann natürlich noch diesen krassen Bruch hast, weil du es gar nicht erwartest, so wie damals, als eben die Ersten angefangen haben in ihre, was weiß ich, Netflix-Praktikant, der dann den Instagram-Account oder sonst wie was betreut. Das war ja eigentlich auch schon so unhinged. Da hat man nur nicht gesagt, unhinged ist cool, sondern man hat es auf die Rolle des Praktikantens geschoben. So. Also das ist ja auch nichts Neues, was so rumwabert. Aber ich glaube, dass es halt nicht für alle so einfach ist. Bei manchen wirkt es dann einfach nur inkonsistent oder wie heißt das, unkonsequent, ich weiß es nicht, und verwirrt. Und für andere ist es dann, die anderen macht es plötzlich cooler, ja. Weil man es halt eben nicht erwartet. Und das finde ich super spannend. An solchen Geschichten da überhaupt auch mal drüber nachzudenken, ob es was für mich ist oder nicht. Lest den Artikel.
Ja, cool. Also quasi ein altes Phänomen, was schon da ist, in einem neuen Wort verpackt.
Ja, aber so ist es doch immer.
Ja.
Also was gibt's denn wirklich Neues? Also wenn ich mit Leuten darüber rede, ist so, ich habe noch nie ein Problem damit gehabt, ob jetzt ein Video ein Hochformat hat, Querformat hat, ob ein Video 9 zu 16 ist, 16 zu 9 ist, ob ich das auf YouTube ausspiele, auf Snapchat, auf TikTok, auf selbst wenn ich einen Twitch-Livestream mache, ich habe kein Problem damit, weil am Ende des Tages verändert sich nichts. Ich habe halt Ton, Bild und einen Inhalt.
Mhm.
Spannend wird es dann, wenn weitere Faktoren dazukommen, wie du kannst jetzt Videos riechen oder schmecken. Mhm. Dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir erstmal lernen, okay, scheiße, wie kann ich Geruch machen?
Mhm.
So, was wir können von Dingen erzählen und Dinge zeigen, die bei Leuten aus der Erinnerung Geruch erstellen, wenn du jetzt eine nice Pizza siehst, dann denkst du so, oh ja, ich weiß, wie die schmeckt. Du kannst es schmecken, du kannst es riechen, aber es ist nur transportiert durch Bild, Ton und sonst wie was. Aber der Rest ist alles schon da gewesen und jetzt nicht wirklich was Neues. Wenn wir aber immer sagen würden, mach einfach, das ist alles schon da gewesen, dann würden wir auch kein Geschäft machen. Muss man ja auch mal dazu sagen. Also die Dinge werden halt neu verpackt, damit es auch Menschen interessiert. Das ist wahrscheinlich bei jedem Fitnessprogramm-Inhalt so oder bei jeder Diät. Also wenn die Leute jetzt Paleo machen, dann ist es das halt, dann heißt es jetzt halt Paleo und früher war das halt die normale Ernährung der Steinzeitmenschen. Ja, oder? Ist doch so. Das ist so, weil das ist halt Marketing und das ist halt auch geil.
Ja, genau. Ich glaube auch, viele Sachen kommen wieder. Wobei, also TikTok zum Beispiel hat ja schon eine eigene Ästhetik. Also diese Shortform-wörtliche Videos, gab es ja vorher nicht. Es ist ja schon eine eigene Ästhetik, wenn wir über das Editing reden. Ne?
Ja.
Wenn wir über, ne? Also das ist ja schon nochmal eine neue Form. Oder würdest du auch sagen, dass das schon mal da war?
Das, also an sich, wenn man die Plattform anschaut und wie die es geschafft haben, dass man sich 10 Tage lang jeden Tag 5 Videos einer Person anschaut und immer noch nicht weiß, wie sie heißt.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, so, aber ich schaue mir Videos an, Digga, und denk so, geile Person, geiler Inhalt. Wie heißt sie? Boah, Digga, warte, ich muss nachgucken. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. So. Dann ist das schon neu. Aber vom Prinzip her ist es halt Bewegtbild. Nur, dass du halt merkst, okay, ich muss vielleicht anders schneiden. Mhm. Ich muss vielleicht anders was einblenden. Ich muss mein Storytelling verändern. Aber es ist halt Storytelling.
Ja.
So. Und das heißt nicht, dass es leicht ist. Aber so im Kern, wenn du gelernt hast, eine gute Geschichte zu erzählen, dann musst du vielleicht nur, hast du vielleicht jetzt nicht mehr 15 Minuten um das Lagerfeuer, wo die Leute den Leuten in die Augen siehst, sondern hast halt 15 Sekunden, während die sich die Leute dann deinen Inhalt gönnen, während sie auf die Bahn warten oder so. Aber am Ende des Tages, ich zum Beispiel, ich bin ultra schlechter Geschichtenerzähler, also so im Real Life. Ich habe nie Pointen. Also auch hier wird es nicht lustiger, muss ich auch mal dazu sagen. Ich habe nie Pointen. Leute warten so drauf. Ey, jetzt kommt gleich der Witz. Gibt keinen Witz. So, aber ich habe zum Beispiel mein Kumpel Rashid, Digga, der erzählt Geschichten. Der ist einfach ein großartiger Geschichtenerzähler. Und das kann der im Podcast, das kann der in Videos, das kann der im echten Leben. Der kann einfach wunderbar Geschichten erzählen. Und egal, was er machen würde, wenn er es durchzieht würde und es geht um Geschichten erzählen, wird es immer funktionieren. Und ich glaube, so im Kern ist das gar nicht so anders. Aber die Leute müssen halt irgendwann mal sich damit beschäftigen, lange Zeit sich mit dem Kern auseinanderzusetzen. Mhm. So, warum mache ich den Content? Was wollen die Leute draußen von dem Content? Wie sieht der Content jetzt eben aus auf der Plattform? Und wenn man das tut, dann hat man meiner Meinung nach eigentlich nie ein Problem. So.
Ja.
Es ist trotzdem schwierig.
Ja, total. Fällt dir eine Marke ad hoc ein, die richtig gute Geschichten auf Social erzählt?
Marken folge ich da weniger, aber solche Leute sind halt so kleine Geschichten. Aber kennst du diesen Eating Raw Chicken Everyday Typen zum Beispiel?
Das ist halt, eklig. Das ist so,
kennst du den?
Nee, ich kenne den nicht.
Digga, ist großartig. Er ist immer gleicher Anfang, so Eating Raw Chicken Everyday until I get a tummy ache. Digga, der ist bei Tag 70, glaube ich. Er isst jeden Tag irgendwie so rohes Fleisch. Sowas finde ich halt nette Geschichten. So früher hat man die vielleicht irgendwann anders erzählt und sagen so, hey, pass mal auf, ich mache mal jetzt eine Blogreihe darüber, wie ich mich anders ernähre und was dann mit mir passiert. Mhm. Und ansonsten von Marken würde mir jetzt ad hoc, ja, keine Ahnung, würde ich jetzt nicht so. Ja. Ich schaue so, ich mag diese Liquid Death-Sachen, haben wir auch vorher schon besprochen, so, aber nicht, weil die jetzt eine großartige Geschichte erzählen. Ich müsste jetzt wahrscheinlich auch eher nachfragen, was meinst du damit? Welche Marke erzählt eine gute Geschichte? Ja. So historisch gesehen, Nike erzählt schon immer gute Geschichten.
Mhm. Lass nochmal kurz über das Nike-Story-Thema sprechen, weil wir hatten gerade im letzten Podcast, auch als wir über Marken geredet haben, diese großen Big Advertisers, da ist Nike gefallen, da ist Apple gefallen, da ist Mini gefallen. Und meine Frage war halt so, ja, aber die Marken sind ja alle nicht durch Social groß geworden, ne? Und wir reden im Social-Media-Podcast mit Social-Media-Expertin dann über diese Marken, die außerhalb von Social groß geworden sind, ne?
Yeah. Also, aber es sind wirkliche Marken, die dann halt irgendwann angefangen haben, Socials für sich zu nutzen, so.
Ja.
Weil irgendwie, ich finde das total schwierig, auch irgendwas zu nennen, was so markentechnisch jetzt seit 2 Jahren am Start ist, weil da fehlt irgendwie so, ich glaube, für Marke brauchst du auch Zeit und Historie. Und ich glaube, bei Nike hat sich nie irgendwie dieses Just-Do-It-Ding geändert. Das ist so ihr Kern, der irgendwie gleich bleibt. Und wie sie aber kommunizieren, was sie kommunizieren, welche Themen sie ansprechen, wie sie sich verändern, das ist so dieses Universum außenrum um diese Sonne, ja, die Markensonne in der Mitte. Und außenrum, da passieren halt Dinge, wo sie flexibel irgendwie agieren, agil sind und das alles machen. Und ich glaube, das ist halt total schwierig, weil welche junge Marke, selbst sowas, ich meine, es gibt da auch so Podcasts zum Beispiel über Patagonia und sowas. Mhm. Und ich glaube, die haben zum Beispiel eine Geschichte auch schon. Aber die gibt es halt auch schon lange. Das waren irgendwelche 2 Dudes, die haben dann irgendwelche Kletterhaken gemacht und so, weil sie selbst klettern waren. Aber die sind auch noch lange nicht auf so einem Nike-Level, die das so ewig durchziehen. Und man muss Nike jetzt nicht gut finden oder so dafür. Aber so aus Markensicht, glaube ich, brauchst du Zeit, Konsequenz, einen feinen Markenkern, die Fähigkeit und auch die Motivation mitzubekommen, wie es die Welt dreht und da auch mitzugehen, aber beständig zu sein und konsequent über einen langen Zeitraum das Ganze immer wieder rauszuschießen. Also es braucht Zeit.
Mhm.
Du kannst, hey, wenn wir da zurückgucken, es gab ja voll viele Marken, die mal gehypt waren. Aber da hat man nie jetzt über irgendwie so, also im Kern, ich weiß nicht, wenn wir jetzt mal in die Fitnessbranche gucken oder so, es gab ja immer wieder so Influencer-getriebene Creator-getriebene Marken, die einfach mal so 2 Jahre lang hast du niemanden gesehen, der nicht ein, wie heißt das, Hello Buddy? Hello Friend, also Oberteil anhatte oder sonst wie was. Und dann plötzlich sind die auch wieder weg. Also aus meiner Wahrnehmung, die sind wahrscheinlich immer noch da und so. Und sowas gibt's, aber sonst sind es halt so alte Marken, die sich irgendwie durchgesetzt haben. Deswegen müsste ich auch irgendwas erfinden. Ich könnte mir vorstellen, dass es sowas in jedem Bereich gibt, der mir einfach nicht zugänglich ist und ich genauso Mainstream bin wie die anderen Leute, die hier sitzen und deswegen nur Nike und Apple kenne. Aber wenn wir jetzt mal zum Beispiel, wir werden hier von der Kamera gefilmt, ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel so im Kamerabubble Leica, ich könnte jetzt auch einfach Leica sagen, ich glaube Leica ist auch eine, oder Hasselblatt, oder wie heißen die, Haselblatt, so, die sind jetzt für uns nicht zugänglich, weil wir die halt einfach nicht kennen, aber ich glaube, Leica ist auch eine krasse Marke.
Ja.
Sag ich Leica, statt Nike. Sorry, ich revidiere alles.
Okay, fair enough. Und sag mal, wenn Marken jetzt diese krassen Geschichten erzählen müssen und du sagst, Konsistenz und Beständigkeit ist ein elementarer Erfolgsfaktor, dann haben wir immer ganz oft die Diskussion, was ist denn mit CI?
Ja.
Ne, wie ist dein Blick darauf? Muss das CI, was denn aus einer Offline-Welt kommt, 1:1 auf Social funktionieren, adaptiert werden? Muss das anders sein? Wie funktioniert das?
Boah, also ich finde das kackegal. Dieses CI-Ding, ich habe letztens auch einen wunderschönen Beitrag dazu gesehen, wo es geheißen hat, CI ist nicht dein Logo. Und dann hat jemand von ikonischen Brands die Logos rausgenommen und du hast sie trotzdem erkannt, zum Beispiel aufgrund der Farben oder der Form. Das ist so, beste Beispiel, diese Coca-Cola-Flasche. Da muss nicht Coca-Cola draufstehen. Wenn du diese Flasche siehst, dann hat die was mit der CI zu tun, der Corporate Identity. Und ich glaube, das Problem ist, ich finde, jede Firma sollte eine CI haben, jedes Unternehmen. Aber wenn man glaubt, dass die CI das Logo rechts oben in der Ecke ist, die Schriftart und sonst wie was, dann, also wenn es nur daraus besteht, dann ist man auf dem falschen Film.
Ja.
Und ich würde das, ich glaube, warum es Sinn macht, ist, es vereinfacht Prozesse in einem großen Unternehmen jetzt zu sagen, aber wir kämpfen jetzt dafür, dass wir auf TikTok das nicht nutzen müssen. Und das ist oft einfach ein viel zu langer Prozess. Und aus Einfachheit und weniger Risiko kann man damit fahren. Aber ich glaube, sowas wird von vielen Marken überschätzt. Es gibt Marken, die kennt keine, also ich kann dir mal sagen, ich habe mal für eine Firma gearbeitet, in der Beratung, die hat so Teile für Spritzen hergestellt. Also für so Spritzen halt. Und dann haben die immer gesagt, nee, aber unser Logo, das dürfen wir da nicht verändern. Also ich habe diesem Logo damals so eine Studentenmütze aufgesetzt. Wie heißt das? So eine Abschlusskappe.
Ja, ja, ja.
Hab gesagt, hey, wir haben einen Learning-Bereich und da sind dann, ist das so ein, nee, das darf da nicht auf das Logo. Ich sag, Digga, euer Logo kennt keiner. Was glaubt ihr denn, dass irgendjemand merkt, dass da eine Veränderung? Ich finde es für uns schön, wir haben im Kern unser Logo, ich habe nur eine Kleinigkeit verändert und ich verstehe es, weil wenn du das veränderst, Politik, da passiert Politik. Aber viele unterschätzen das, überschätzen die Wichtigkeit ihrer CI. Das ist ja sehr, sehr häufig so. Als die Leute, wenn du jetzt ein TikTok-Video machst für Starbucks oder irgendeine andere Brand und man nutzt da nicht die Schrift, glaubst du, dieses einmalige Ding hat so einen Impact, dass alles im Arsch ist? Die Leute überschätzen die Relevanz von so Kleinigkeiten im Kurzen und überschätzen sie, sie überschätzen sie im Kurzen und unterschätzen sie im Langen. Das heißt, deine Marke wird nicht zerstört, wenn wir jedes dritte TikTok-Video einfach eine andere Schrift verwenden oder das Logo weglassen. Das wird keine Sau interessieren. Wenn wir es aber weglassen über 5 Jahre in jedem kleinen einzelnen Piece, dann wird es was verändern. Aber ja, ich weiß, diese Diskussion ist da. Ich denke ja sehr, sehr viel und wahrscheinlich viel zu viel über Motivationen nach. Und ich glaube, ich verstehe die Motivation der Personen, die sagen, hey, lass es CI-getreu machen. Wir haben gerade dafür gekämpft, überhaupt mal auf einem Kanal zu sein, der bei uns irgendwie kritisch hinterfragt wird. Und deswegen verstehe ich es dann auch zu sagen, hey, ich möchte da jetzt nicht auch noch angehen, weil sonst muss ich mit denen reden, denen reden, denen reden, denen reden. Und wenn man auf so einer offenen Ebene kommunizieren kann, dann ist es natürlich göttlich. Und dann muss man auch, dann kann man nur Verständnis dafür zeigen, dass ein Unternehmen das halt dann einfach so möchte. Aber das sind dann meistens eher Einzelmotivationen der Personen und haben jetzt nichts mit dem großen Markenbild zu tun, glaube ich.
Und was, wenn eine Marke jetzt auf Social komplett anders auftritt? Weil sie sagen, wir haben eine Social CI, ne, die ist vielleicht interpretiert, aber die treten komplett anders auf. Und zwar immer als in allen anderen Touchpoints.
Was meinst du mit Auftreten? Da sind wir also.
Also, im Auftreten für mich CI, also die Farbe, also die Farben, die Fonts, die Logos, auch der, also auch die Qualität, also die visuelle Welt ist eine andere. Ja. Ne? Also zum Beispiel ist die vielleicht unhinged. Stell dir vor, Coca-Cola würde jetzt unhinged TikTok-Game machen nach Duolingo.
Und ist blau statt rot.
Nö, es würde schon rot sein, als wäre halt dann das Native TikTok in-App rot beispielsweise. Ja. So, es gäbe kein Logo, es gäbe, so, das wär's. So, und dann ist das Argument, ja, aber wo ist der Wiedererkennungswert? Woher wissen die Leute, wenn sie dann später am Regal stehen und einen Coca-Cola kaufen, das ist ja nicht mehr eins zu eins so wie der TVC, wie das Billboard.
Ja, verstehe ich. Da musst du einen Übergang irgendwie schaffen. Das ist ja genauso auch, wenn du jetzt ein Produkt da siehst, willst es kaufen, kommst dann auf eine Website, auf einen Shop, wo das komplett anders aussieht. Da musst du halt irgendwo einen Transfer schaffen. Das ist wichtig an der Stelle. Da muss man halt dann überlegen, ist das der Benefit der Veränderung der CI auf der Plattform so groß, dass der Mehraufwand, das wieder zu übersetzen, dann in die Regale sich lohnt, zum Beispiel.
Ja.
Ja, das müsste man überlegen. Was ich viel wichtiger finde, ist halt, es macht bei einem Produkt wie Coca-Cola, macht es nur bedingt Sinn. Und da würde ich wahrscheinlich, also das muss man im Einzelfall entscheiden, würde ich sagen, Digga, bleib in deiner Farbe, Alter, die tut uns auch gar nicht weh. Da wäre es viel, viel schlimmer zu sagen, okay, wir zeigen ein ganz anderes Produkt, was dann nicht im Regal steht. Aber das ist ein anderes Ding, als bei einer Firma, die jetzt nicht in Regalen zum Beispiel steht oder so. Und wenn es um CI geht, ich finde es eigentlich viel, viel schlimmer, wenn die Leute sich komplett verstellen und so tun, als wären sie cool dort. Und dann bist du zum Beispiel besonders im Recruiting-Bereich und im HR-Bereich ist so, hey, wir sind da total locker. Und dann rufst du da an, dann siezen die dich alle. Und da duzen wir aber, weil da wird ja geduzt. Ja, ja, ja. So, das finde ich, da ist auch eine große Fallhöhe. Wenn die Fallhöhe zu groß ist und sich das negativ aufs Geschäft auswirken wird und man es nicht auffangen kann, dann würde ich es lassen. Also es gibt auch gute Gründe, die CI, also weißt du, es gibt kein Schwarz und Weiß an der Stelle. Das muss einfach nüchtern eingeschätzt werden. Lohnt es sich, das zu ändern? Oder lohnt es sich nicht, das zu ändern? Es muss kurz mal abgewogen werden. Nicht in ellenlangen Prozessen, sondern einfach faktenbasiert kurz abwägen. Und da dürfen wir uns als Marketer auch nicht durchsetzen wollen, sagen, nee, aber das bringt da nichts. Digga, wenn es logisch, doch, das bringt da was. Überzeugen, ja, wir übernehmen die CI, weil für uns macht es in dem Fall keinen Sinn. Ja. Problem ist, Leute wollen immer Schablonen. Sollen wir CI auf TikTok machen oder nicht? Würde sich tausendmal besser klicken, weil die Leute dann wissen, okay, jetzt bekomme ich die Antwort endlich. Ja oder nein. Aber das gibt es nicht. So, das ist genauso, dein Logo sieht verdammt nochmal cool aus auf einem verdammten Pullover. Wenn mein Logo hässlich ist, macht es Sinn, es auf einen Pullover zu machen? Vielleicht weniger, weil es einen Pullover hässlicher macht. Dann ist der Schriftzug vielleicht besser oder so. Also verstehst du, das ist ja immer so so eine Sache, sollen wir Merch machen? Sollen wir überhaupt TikTok machen? Und die Leute wollen es immer so, aber einfach mal nüchtern einschätzen. Was ist der Vorteil, was ist der Nachteil? Habe ich mehr Vorteile als Nachteile? Geil, mache ich. Chancen, Risiken abwägen. Wie groß ist das Risiko, dass was schief geht? Gering. Wie groß ist die Chance, dass was das durch die Decke geht? Groß, mach's. Ist Risiko größer als Chance? Lass es. Dann wäre es eine dumme Entscheidung erstmal. Dann kannst du danach zwar sagen, ha, dumme Entscheidung hat trotzdem geklappt. Aber ich versuche immer im Vorfeld so wenig wie möglich dumme Entscheidungen zu treffen. Im Nachhinein zu merken, es war eine dumme Entscheidung, ist okay. Im Vorfeld eine dumme Entscheidung zu treffen, ist manchmal, ist blöd für mich.
Ja.
Und das muss einfach abgewogen werden.
Ja.
Wie ein Stück Fleisch.
Bei Penny an der Kasse.
Bei Penny an der Kasse.
Unbezahltes Sponsorship.
Ja, das ist geil. Ihr macht da jetzt auch für Penny. Ihr solltet diesen einen Dönerverkäufer, der so auf das Gramm genau die Döner immer so zusammenstellt bei TikTok.
Den kenne ich gar nicht.
Ja, ja, er ist bei TikTok. Der ist eigentlich wegen was anderem groß geworden so. Weil er verschiedenste Soßen hatte. Und der hat jetzt so diese Challenge, die Leute sagen, hey, mach mir einen Döner, 1018 Gramm.
Ach, ist das geil.
Und dann macht er das genau. Und das könnte man durchaus auch diesen für Penny auch mal vielleicht machen an der Kasse, weil die haben ja diese
Warenfunktion.
Was weiß ich, gemischte Tüte oder so, mach mir eine gemischte Tüte für 320 Gramm so. Und dann zwei Leute gegeneinander und dann stellen sie es drauf und dann müssen sie was zusammenfügen und dann guckt man, ob sie es schaffen und kann dann vielleicht was verlosen oder so, keine Ahnung.
Okay, perfekt. Und jetzt
sind wir schon bei TikTok.
Genau, ich knüpfe direkt an den Flow an. Das war ja schon die erste Idee. Du bist ja auch Papst der Tutorials, Papst der Hacks, kann ich das so sagen? Hau mal ein paar TikTok-Hacks raus.
TikTok-Hacks, ich habe heute erst mit Leuten drüber gesprochen. Der beste TikTok-Hack ist, sich erstmal zu überlegen, okay, was kann ich, was die anderen nicht können? Und es kann für viele Firmen, zum Beispiel auch die Region sein. Kurzer Ding dazu, ich hatte heute Gespräch mit einer Firma, die machen Lip-Sync-Videos.
Mhm.
So. Und ich sage, wenn ihr Lip-Sync-Videos machen müsst, dann ist es okay, aber ihr seid zum Beispiel in einer Region, in Mannheim, könnt ihr es einfach, was alle können Lip-Sync-Videos auf der Welt machen, aber nicht alle können Lip-Sync-Videos in Mannheim machen.
Mhm.
Ob das jetzt was bringt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber so allein dieser Move mal zu überlegen, okay, kann ich meinem Content, ohne jetzt groß was verändern zu müssen, vielleicht nur durch die Region, in der ich bin, oder durch ein spezielles Büro, was ich habe, irgendwie eine Eigenheit geben.
Mhm.
Wenn du zum Beispiel, also jetzt, wenn du im normalen Büro sitzt, hat auch jeder. Wenn du aber das, wenn du ein Büro auf der Zugspitze hast, dann zeig bitte dein Büro, dass es auf der Zugspitze ist und mach nicht in einem verschlossenen Räumchen deine Lip-Sync-Videos. Also das wäre schon mal so der erste Hack, ist so, guck mal, ob es irgendwas gibt, wo du unterscheidbar sein kannst.
Mhm.
Und ich will jetzt nicht ein großes USP-Fass aufmachen, aber immer dasselbe Bild, was ich male, ist, wir sind alle in derselben, auf demselben Kampfplatz. Außenrum sitzen Leute, gleiche Arena, selbes Kolosseum, und die Frage ist, mit welchen Waffen gehst du rein? Und wenn du mit den gleichen Waffen wie die anderen reingehst, hast du nichts Besonderes, um zu gewinnen vielleicht. Und vielleicht suchst du dir andere Waffen aus. Und dafür musst du halt gucken, kann ich vielleicht meine Herkunft, die Sprache, die ich habe. Ja, das kann manchmal auch sein, hey, pass mal auf, ich nutze einfach bayerischen Dialekt. Ich mache das Gleiche, was alle anderen machen, aber nutze den bayerischen Dialekt, spreche dadurch irgendwie besondere Leute an. Sowas wäre eine Sache. Das Nächste.
Und sag mal kurz, kurze Folgefrage, Follow-up-Frage dazu.
Ja.
Also kann der Unterschied gefühlt banal sein? Also wenn du sagst, beispielsweise, man macht alle Videos auf Bayerisch, das ist ja eine Banalität, aber das reicht dann schon, um sich zu differenzieren. Und
100%.
Okay.
Also ich bin, es wird auf jeden Fall, also weißt du, es macht halt nicht Sinn, wenn du jetzt ein globales Unternehmen bist, dann auf Bayerisch.
Ja, safe.
Okay, das muss man auch wieder so, es kommt immer darauf an. Aber wenn du jetzt regional zum Beispiel, und viele nutzen ja TikTok, um zum Beispiel, es werden häufig Azubis gesucht und sonst wie was. Und meistens sind es halt nicht Firmen, die überall weltweit sitzen, sondern in einer Region. Und deren Einzugsbereich ist halt Bayreuth. So, und dann geh halt raus in Bayreuth und frag halt in Bayreuth irgendwie junge Leute, was sie so in ihrer Ausbildung verdienen.
Mhm.
So, at least hast du immer noch mit jungen Leuten Kontakt und kannst ihnen sagen, von welcher Firma du bist, auch wenn es keine Klicks macht. Aber du nutzt halt quasi so ein Ding, was halt besonders ist. Das hast du ja auch erlebt. Lass es die Kollegen um Lukas sein und Sven, die gehen raus und haben halt einen gelben Anzug an.
Mhm.
Stellen dieselben Fragen wie alle anderen auch, aber das ist halt der Typ im gelben Anzug. Das sind so Kleinigkeiten einfach, die man einfach nur ändern muss. Du hast auch bei dir auf dem Marathon du läufst ja auch nur, aber was machst du? Du läufst halt das, bis du was siehst. Es ist ja keine große Veränderung.
Ja.
Erzähl mir doch nicht. Also es ist derselbe Lauf wie immer, aber du hast halt für dich erkannt, geil, ich kann die Community einbinden. Ich kann dafür sorgen, dass die Leute wirklich, also die Hoffnung haben, dass es am Schluss aufgelöst wird. Man bleibt dran. Es ist einfach, es ist großartig, was du da machst.
Mhm.
Auf so vielen Ebenen kann man 1000 Sachen reininterpretieren, was du da alles richtig machst. Und das ist nichts anderes. Du siehst deine Schuhe an und läufst wie jeder andere auch, aber du hast halt dieses eine kleine Teil verändert.
Ja,
also diese Kleinigkeiten. Es kann was Banales sein.
Okay, cool.
Es kann auch schief gehen oder auch nicht funktionieren.
Ja, gerne. Muss man ausprobieren. Was gibt's noch?
Auch wenn man sich in diesem Umfeld von TikTok-Livestreams wahrscheinlich häufig nicht bewegen möchte, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich sehe viel Schmutz auf TikTok-Livestreams. Also es sind schon sehr, sehr spezielle Sachen, die man da irgendwie so sieht. Würde ich immer noch empfehlen, zu gucken, ob man TikTok-Livestreams machen kann. Wenn wir jetzt mal so bei TikTok bleiben. Einfach, weil es immer noch die Möglichkeit bietet, neue Leute zu erreichen. Du Laufkundschaft dort hast und du halt keinen großen Produktionsaufwand hast mit Schnitt oder sonst wie was. Plus TikTok bietet dir auch noch die Möglichkeit an, was die da automatisch rausschneiden aus den Livestreams, ist jetzt nicht mehr das Beste, aber die werden ja automatisch auch Highlights gecuttet aus deinen Livestreams bei TikTok, was ja auch sehr, sehr smart ist. Und ansonsten.
Sag mal, hast du da, weil ich bin auch bei dir, wenn ich da reinkomme, erstmal kommt man aus dieser Livestream for You nicht mehr rausgefühlt.
Digga, ne? Du musst so das oft, ist, aber bei TikTok
echt eine Bedienungsanleitung, Und der zweite Punkt ist, es ist so vertrashed, da bin ich auch total bei dir. Und ich habe eigentlich noch nie was Geiles von der Marke gesehen. Also, wir haben auch schon Sachen probiert und es war immer schwierig. Hast du ein Beispiel, wo du sagst, oder eine Idee,
also,
das wäre geil?
So zum Beispiel hier von Aaron Troschke hier, Kiosk-Ding oder so, die machen das ganz gut. Und ansonsten sind es halt meistens so, also wer es halt gut macht, sind oft so shady Firmen, die so komische Kleidung verkaufen, wo du nicht weißt, ob die echt ist oder nicht. Ich kenne die Namen nicht, aber die machen das halt gut. Also wenn du da ein bisschen unterwegs bist, dann wirst du merken, dass sie das gut machen. Ansonsten sind es oftmals so Medienmarken, also vom Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel, teilweise Radiosender wie das Ding oder so, die da gute Inhalte irgendwie zaubern. Ansonsten, das Problem ist, und das ist es halt, Marken wollen es nicht machen, weil sie kein Beispiel sehen. Marken wollen es nicht machen, weil das da so trashig ist. Mhm. Aber wenn du den Platz für den Trash lässt, dann wird auch nicht kein Gegengewicht stattfinden. Also du musst da reingehen, musst es für dich nutzen.
Ja.
Letztens gab es doch diesen Tatort Pen and Paper bei Twitch.
Ja.
So, wenn du dir Twitch vor 2 Jahren angeschaut hast und dachtest du, okay, Digga, will ich zwischen den ganzen Whirlpool-Streams, zwischen den Pool-Streams da irgendwie stattfinden als Marke? Nein. Du kannst aber da auch was Tolles machen, wenn du halt dir Gedanken darüber machst. Und ich glaube, so viel muss es gar nicht sein. Ich würde einfach Livestreams machen. Du kannst hier auch da wieder Einfachheiten nutzen. Wahrscheinlich, wenn du einfach nur einen Livestream machst, in deiner, jetzt, Toilette ist ein bisschen kacke so.
Wow, ich Wortspiele mal.
Aber wahrscheinlich wird es auch einfach schon reichen, wenn, hey, Gary fucking Vaynerchuk, also will man noch über ihn reden? Wahrscheinlich nicht, weil es irgendwie schon so lange irgendwie das Ding ist, aber der filmt sich halt einfach live beim Arbeiten so. Also du könntest auch hier bei dir im Büro einfach einen Livestream machen und es würde Leute erreichen, ohne dass du irgendwas dazu tun musst. Aber dafür müssten halt Leute da sein.
Okay.
Ja, also ich würde das ausprobieren und ansonsten würde ich bei TikTok Kooperationen machen.
Was meinst du mit Kooperationen?
Naja, mit anderen mehr zusammenarbeiten und versuchen, bei denen stattzufinden. Also es ist irgendwie auch schaffen, als Marke sich, also wir sehen das ja immer so, ich glaube, so ein Hack für eine Plattform ist immer schwierig. Du solltest das ganze System mal beachten. Also mein Hack wäre, wenn du bei TikTok irgendwie wachsen willst, geh auf die Events als Marke, wo Creatorinnen unterwegs sind, lern die dort kennen, mach die zu deinen Freunden, sorg dafür, dass die gerne was mit dir machen, sei Teil der Szene, werde so wahrgenommen. Das ist ja bei dir genauso so. Du wirst wahrgenommen als eigener Creator. Dir fällt es viel einfacher, mit Leuten auch unbezahlt mal irgendwas zu machen. So, das ist das Problem von Marken. So, wenn du dich außerhalb der Szene bewegst, dann musst du immer bezahlen, um reinzukommen in die Szene. Das ist wie beim Club.
Mhm.
Du kommst kostenlos rein und auf Gästeliste, wenn du Leute kennst. Und dann sparst du dir Geld. Und dafür musst du aber halt mit Leuten rumhängen. Dafür musst du halt was machen. So. Und das sind so Dinge, die man beachten muss. Und ansonsten testet Sachen aus. Also ich weiß nicht, wie ihr mit den Querformat-Videos getestet habt. Ich habe leider keine validen Zahlen dazu, aber ich würde es halt einfach ausprobieren.
Glaubst du daran?
Ich glaube daran, dass wir als Marketing-Bubble es schaffen werden, dass andere daran glauben, ehrlich gesagt. Das hört sich jetzt schon wieder sehr kryptisch an, aber ich glaube, dass es durchaus wieder in so eine Richtung switchen kann, dass Leute jetzt anfangen, wieder längere YouTube-Videos zu machen. Mhm. Weil es ist jetzt, der 9:16-Bereich funktioniert super, aber es ist auch immer schwieriger, sich irgendwie zu, es ist noch einen draufzusetzen. Es ist nicht mehr so wie vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren oder so. Also wo du einfach anfängst. Und ich glaube, deswegen wird es tendenziell wieder in eine andere Richtung gehen. Ich persönlich, ich feiere es, kurze Videos zu machen, weil es einfach viel, viel weniger Arbeit ist. Wobei es auch nicht wenig Arbeit ist, aber es ist um einiges weniger Arbeit. Aber ich glaube, es könnte wieder in diese Richtung gehen. Und ich selbst schaue viele lange Videos.
Ja, okay, spannende These. Alrighty, mit Blick auf die Zeit, kaum zu glauben, wir sind durchgeritten.
Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen, wenn ihr Mehrwert haben wollt, checkt Pascals LinkedIn und ansonsten denkt einfach nach, es ist alles keine Wissenschaft.
Ich liebe den Approach und wir haben immer noch 2 Abschlussfragen. Einmal, was ist so der geilste Scheiß, den du auf Social kürzlich gesehen hast?
Also kürzlich wahrscheinlich eher nicht. Ich liebe diese Kanäle. Ich schaue immer Food ASMR Videos, aber so, wo die Leute so draußen kochen, sowas liebe ich, auf so Bergen sitzen. Dann, ich weiß nicht, ob wir es vorhin hier drin schon hatten, so Eating Raw Chicken Every Day Until I Get a Stummy Ache, finde ich auch irgendwie großartig. Das sind so Dinge, die ich mir gerade angucke.
Ja, okay, cool. Und wer sollte nach dir auf dem wunderschönen grünen Stuhl sitzen?
Ich habe mir wirklich was überlegt. Ne?
Okay.
Ja. Jan Firsching. Jan ist eine Legende im Game. Jan hat früher, er ist jetzt bei Strato.
Ach ja?
Und ist da Senior Social Media Manager, glaube ich. Und Jan hat früher immer einen Blog geschrieben bei FutureBiz. Und der ist edgy. Der hat eine Meinung. Ich weiß auch nicht, ob der jemals in einem Podcast war, aber ich würde mich tierisch freuen, Weil von dem kann man immer was lernen. Hat ganz sehr, sehr häufig eine ganz andere Perspektive als ich.
Toll.
Jan Firsching, bitte komm in einen Podcast. Ich weiß nicht, ob du dich vor der Kamera zeigst oder sonst wie was, aber die Leute hätten es verdient, dich mal zu hören.
Cool. Jan, wir klopfen an. Dan, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das war großartig.
Danke dir. Wo ist Paulina eigentlich?
Leider nicht da. Aber wir müssen das nachholen einfach nochmal.
Ja. Ey, danke nochmal, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, ich konnte abliefern und danke an alle, die zuhören. Ich weiß nicht, bei welcher Zahl ihr momentan seid, aber es sind viele.
Es ist ich müsste es auch nachschauen, es ist der 12. oder 13.
Ja, denkt immer dran, einfach mindestens so viele Hörer wie Anzahl an Episoden, dann ist es schon drin.
Perfekt, Benchmark. Cool, danke Dan. So, das war unsere 12. Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst gerne Feedback da, teilt es, schreibt uns auf LinkedIn, Instagram, schreibt Dan. Und vielen, vielen, vielen Dank für euren Support. Freuen uns sehr, dass ihr am Start seid. Liebe Grüße, habt noch einen tollen Tag bei was auch immer ihr macht.